Weltspiegel Thema.
Vietnam ist uns in Deutschland zum einen wegen seiner Geschichte bekannt, als Schauplatz eines grausamen Krieges und zugleich auch als idyllisches Urlaubsparadies mit Stränden, mit Palmen, mit klarem Wasser und vielleicht auch mit den schwimmenden Märkten, diese berühmten schwimmenden Märkte auf dem Mekong. Der Weltspiegel-Podcast über Vietnam. Ich heiße Philipp Abresch und ich war selbst oft schon in Vietnam als Korrespondent der ARD. Ich fand das Land immer schon verrückt, vor allem wenn man auf dem Moped durch die Gassen von Hanoi steuert. Vietnam ist ein Land, das niemals schläft, das ist laut, das ist geschäftig und für mich war es immer faszinierend. Und zugleich war es irgendwie immer aus der Zeit gefallen, denn dort in Vietnam wird bis heute zelebriert, verordnet, gelebt, was bei uns längst ein Fall für die Geschichtsbücher ist, nämlich der Sozialismus. Der Weltspiegel schaut heute genauer hin auf die rasante Entwicklung des Landes in Südostasien und auch auf die Menschenrechtssituation in Vietnam. Sandra Razzo ist seit vielen Jahren ARD-Fernsehkorrespondentin und seit fast 2 Jahren in Südostasien. Sie beobachtet eine riesige Region. Zu ihrem Berichtsgebiet gehören 13 Länder und eben auch Vietnam. Sandra, Ihre erste Reise in das Land nach Vietnam. Erinnern Sie sich, wie war das? Was war Ihr erster Eindruck?
Ich erinnere mich vor allem an das Nebeneinander ganz verschiedener Welten, ganz verschiedener Entwicklungszeitalter. Die Unterschiede zwischen Land und Stadt sind einfach riesig. In den Dörfern leben die Menschen noch sehr, sehr einfach, sehr traditionell. Und auf der anderen Seite sind da die glitzernden Metropolen wie Hanoi, wo unglaublich viel gebaut wird, wo sich ein Coffeeshop an den nächsten reiht und wo dieses Hupen der vielen Mofas wie eine Grundmusik über der Stadt liegt. Aber es fällt einem auch auf, dass Vietnam kein freies Land ist. Es gibt eine starke Präsenz der Sicherheitsbehörden, die olivgrünen Uniformen mit diesem gelben Stern, die gehören einfach zum Straßenbild.
Sie reisen dorthin als Journalist und als Journalist wollen wir was wissen. Wir fragen, wir bohren, wir graben und wir haben solche Situationen alle ja schon mal erlebt in Myanmar, in Thailand und sicherlich auch in Vietnam, dass nicht jedem gefällt, was wir als Journalisten machen. Wie frei können Sie sich in diesem Land, in Vietnam, als Journalistin bewegen? Wie frei können Sie berichten?
Ja, wir berichten ja über 11 Länder in Südostasien und es gibt an vielen Orten Einschränkungen. Aber ich würde sagen, Vietnam ist das Land, wo wir uns selbstkritisch eingestehen müssen. Wir können da oft unserem Anspruch nicht gerecht werden, auch kritisch zu berichten, Missstände aufzuzeigen. Das ist oft sehr, sehr schwer. Wir können uns als Kamerateam da nicht frei bewegen. Wir werden immer von einem Mitarbeiter des Informationsministeriums begleitet und oft bekommen wir auch gar keine Drehgenehmigungen. Denn Vietnam unterbindet ganz viele Drehs, die dem Land irgendwie suspekt erscheinen. Um ein Beispiel zu nennen, im vergangenen Jahr wollten wir über den Prozess gegen einen Geschäftsmann berichten, der Korruption angeklagt war. Der Mann hatte vorher für diplomatische Verwicklungen gesorgt, weil er in Berlin Asyl beantragt hatte und dann offenbar mitten am Tag aus dem Tiergarten vom Geheimdienst Vietnams entführt worden war. Aber bei diesem Prozess, da hieß es dann, es seien nur inländische Journalisten zugelassen zur Urteilsverkündung und da half auch alles Protestieren nicht. Wir mussten uns da also mit Material behelfen vom Staatsfernsehen und von den Nachrichtenagenturen. Aber das ist natürlich immer nur die zweitbeste Lösung.
Ich frage mich oft, was hat Vietnam eigentlich zu verbergen? Denn das Land, das ist ja wirtschaftlich eine riesige Erfolgsgeschichte. Ne? Ein absoluter Superstar in Asien mit rasantem Wachstum. Und zugleich nennt sich Vietnam noch immer sozialistisch. Wundert Sie das? Wie geht das zusammen?
Ja, bis Ende der 80er Jahre hat Hanoi ja ganz klar auf sozialistische Planwirtschaft gesetzt, nach dem Vorbild der Sowjetunion. Das ist dem Land gar nicht bekommen. Es war international abgeschottet und die Menschen hatten oft unter großen Hungersnöten zu leiden. Daher sah man sich dann gezwungen, auf das sogenannte Doi Moi zu setzen, auf Erneuerung. Das heißt, man öffnete sich für die Marktwirtschaft, aber ohne sich gleichzeitig auch zu demokratisieren. Die kommunistische Partei regiert nach wie vor mit eiserner Hand. Meinungsfreiheit wird unterbunden und Dissidenten werden ins Gefängnis geworfen. Ganz nach dem Vorbild eben des großen Nachbarn Chinas, kann man so sagen.
Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Hanoi gelandet bin, 2006 war das, da stand zu unser aller Überraschung die Air Force One des amerikanischen Präsidenten auf dem Rollfeld. Damals war das noch George Bush. Das war sozusagen der Auftakt einer neuen Freundschaft. 2016 kam Obama und er wurde ja auch wirklich gefeiert auf der Straße. Was ist Ihre Einschätzung? Warum sucht das Land neuerdings diese Nähe zu den USA?
Vietnam gehört ja international nicht zu den großen politischen Playern, aber es möchte unbedingt unabhängig sein und deshalb hält es es für eine gute Idee, sich auch ein bisschen Abstand von dem großen Nachbarn China zu verschaffen. Mit denen fühlt man sich zwar so als Bruder im Geiste, aber es gibt eben auch immer wieder Konflikte, gerade so wenn es um Inseln geht im südchinesischen Meer, die dann beide Länder für sich beanspruchen. Und da sucht Vietnam eben einen Ausgleich und die Partnerschaft mit den USA scheint da durchaus sinnvoll und auch vielleicht als eine Art Lebensversicherung, falls China dann mal doch zu übergriffig wird.
Sie haben das gerade schon erwähnt, Vietnam ist wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich, aber dieser Aufschwung, der hat auch seinen Preis. Die schwimmenden Märkte, zum Beispiel im Mekong-Delta, die locken jährlich Zehntausende Touristen ins Land. Die Händler dort auf dem Mekong, die haben allerdings zunehmend Probleme, denn längst werden viele Waren in Vietnam über die neuen, neu gebauten Autobahnen transportiert, über die Wasserstraßen eben nicht mehr so sehr. Wir hören mal rein in eine Reportage meiner Kollegin Christiane Justus.
Das Boot war einst der ganze Stolz von Herrn Ching. Sein eigenes Ananasgeschäft und zugleich ein Zuhause für seine Kinder. Doch vor 2 Jahren kam die bittere Erkenntnis. Ich erinnere mich genau an diesen Abend, erzählt er und lächelt wohl eher aus Verlegenheit. Meine Frau und ich saßen zusammen, haben das Geld gezählt und mussten uns eingestehen, dass es nicht reicht für uns. Wir haben dann unseren Kindern gesagt, dass sie sich einen Job suchen müssen in der Stadt. 190 Kilometer von hier entfernt ist Ho Chi Minh City. Aber es scheint so, als wäre es ein anderer Planet. Die Millionenstadt, die früher Saigon hieß, wächst rasant, wird immer moderner. Die Wirtschaft boomt.
Sandra, wie erleben Sie im Gespräch mit den Menschen in Vietnam diesen wirtschaftlichen Aufschwung? Ist da auch von den Kosten die Rede? Kommen alle mit? Hat der Aufschwung seinen Preis?
Das hat er ganz klar. Also einerseits muss man sagen, die großen Hungersnöte sind vorbei und viele Menschen profitieren auch durchaus von steigenden Löhnen. Andererseits gilt das vor allem für die Menschen, die in Städten leben. Dort gibt es bessere Schulen, die besseren Arbeitsplätze, während sich die Menschen auf dem Land oft gerade so die Grundschule für ihre Kinder leisten können. Außerdem grassiert die Korruption. Selbst für einfache Dienstleistungen müssen Beamte bestochen werden. Und die Staatsführung hat das zwar inzwischen als Problem erkannt und führt jetzt auch regelmäßig Schauprozesse durch, um das als Exempel zu statuieren. Aber oft genug geht es da auch um Machtkämpfe, die auf diese Art gelöst werden.
Wirtschaftlich hängt das Land auch an China und das ist ja auch geografisch sozusagen der nächste Nachbar im Norden, ein riesiger Staat mit großem Einfluss auch auf die vietnamesische Wirtschaft. Auf der anderen Seite die USA. Was würden Sie sagen in der Zukunft? Wer ist der wichtigere Partner für das Land?
Ich würde sagen, beide Partner sind für Vietnam unglaublich wichtig. Das ist eine Art Überlebensversicherung, gute Beziehungen zu beiden zu haben. Also da wird man immer auf Ausgleich bedacht sein. China liegt eben geografisch ganz nah. Da ist dann natürlich auch der Druck der politischen Einflussnahme sehr groß. Und da sieht man eben die USA als ausgleichenden Partner, der im Notfall dann vielleicht auch bereitsteht.
Sandra Razzo, ARD-Fernsehkorrespondentin für Südostasien, heute mit uns im Gespräch über Vietnam. Vielen Dank. Wir sprechen heute über Vietnam. Wer jemals abends durch die Altstadt von Hanoi geschlendert ist, der wird das kaum vergessen. Es wird gefeiert, getrunken, gelacht, gegessen. Auf kleinen Hocker, Nudelsuppe, Krabben, Muscheln, das ist ein Fest für alle Sinne. Aber es gibt eben noch ein anderes Vietnam. Der Staatsapparat ist allgegenwärtig, unerkannt in Zivil oder uniformiert für jeden sichtbar. Vu Quoc Dung kennt dieses andere Vietnam, das dunkle Vietnam, wie kaum ein anderer. Er ist in den 80er Jahren aus Vietnam geflüchtet und ist mittlerweile seit vielen Jahren Direktor von VETO, einer Menschenrechtsorganisation, die sich vor allem mit der Situation in Vietnam beschäftigt. Herr Dung, Sie haben Vietnam 1983 verlassen. Sie sind geflüchtet, wie viele andere Vietnamesen auch, nach dem Ende des Vietnamkrieges und der Machtübernahme der Kommunisten im Süden. Warum wollten Sie weg? Warum wollten Sie raus aus Vietnam, Ihre Heimat?
Mein Vater war Beamter und Hochschullehrer in Südvietnam. Nach dem Krieg musste er für 7 Jahre ins Gefängnis, weil man ihn sozusagen umerziehen wollte. Wir wurden als Familie des Feindes stigmatisiert, wie einige hunderttausende andere Familien auch. Das Leben und die Menschenwürde zählten damals nicht viel. 2 Schlüsselerlebnisse bleiben bei mir. Einmal hielt mir ein Soldat mit seinem abschussbereiten Kalaschnikow am Kopf, weil ich mich bewegt hatte, als die Wagenkolonne von Erich Honecker vorbeifuhr. Ein anderes Mal wollte man mich erschießen, als ich Ho Chi Minh und den frühen Präsidenten Südvietnams beide mit Heer angeredet hatte. Also die Gleichstellung sei eine Beleidigung und Mangel an politischer Haltung. Also das Menschenleben zählte damals nicht viel.
Das Gefühl, da raus zu müssen, da weg zu müssen, diese Flucht. Ich frage mich, wie prägt das eigentlich Ihren Blick auf Ihre alte Heimat und auch auf das Regime, das ja im Grunde bis heute an der Macht ist? Warum gibt es in Vietnam einen solchen Unterdrückungsapparat? Wovor hat der Staat Angst?
Der Einparteienstaat in Vietnam hat Angst vor dem Machtverlust. Die Angst ist obsessiv. In unserer Studie über politische Prozesse gegen Menschenrechtsverteidiger in Vietnam stellen wir fest, dass der vietnamesische Staat aus einer Mücke einen Elefanten machen kann. Verschwörungstheorien statt Unschuldsvermutung. Lieber einen mehr als einen weniger verhaften. Dazu kommt noch die Einschüchterungspolitik, um Exempel zu statuieren. In der letzten Zeit werden engsten Mitarbeiter von katholischen Priestern verhaftet, weil man die Priester aus Furcht vor einem zu großen internationalen Rummel nicht verhaften will. Leider gibt es in Vietnam sehr, sehr viele solche politisch motivierte Prozesse. Und es gibt derzeit mindestens 130 Menschenrechtsverteidiger in der Haft. Unsere Organisation VETO zählt hier sehr konservativ. Viele andere Menschenrechtsorganisationen nennen eine viel höhere Zahl an politischen Gefangenen. Und dazu kommen aber noch die ethnischen Gefangenen in den No-Go-Area, deren Schicksale wir nicht genau verfolgen können.
Was bedeutet No-Go-Area?
No-Go-Area bedeutet, dass man keinen Zugang zu diesen Gebieten haben. Das heißt, als Ausländer oder aus Einheimischen geht man auf ein Gebiet zu und dann wird das gesperrt oder man wird kontrolliert und dann wird abgewiesen. Und in diesem No-Go-Area ist diese sogenannte rechtsfreie Räume.
Können Sie uns einmal erklären, mit welchen Methoden dieser Unterdrückungsapparat arbeitet?
Inhaftierung in Vietnam ist nicht das einzige Strafmittel. Der vietnamesische Polizeistaat verfügt über andere Mittel, um seinen Bürger mundtot zu machen. Mit subtilen Drangsalierungsmaßnahmen werden zum Beispiel Lebensgrundlagen von Menschenrechtsverteidigern zerstört, die genauso effektiv wie eine Freiheitsentzug wirken. Die Menschenrechtsverteidiger bekommen nirgendwo eine Arbeit, ihre Freunde bekommen Ärger mit der Polizei, wenn sie sie übernachten lassen. Sie kommen bei ausländischen Besuchen nicht aus ihrer Wohnung, weil ihr Schloss mit Metallkleber zugeschüttet ist oder sie von Milizen zurückgedrängt werden. Wenn sie trotz Warnung auf die Straße gehen, werden Schlägertrupps sie zusammenschlagen und die Polizisten schauen dabei zu oder nehmen ihre Strafanzeige nicht auf.
Die tun nichts.
Und in vielen Fällen werden Steine, Fäkalien, Molotow-Cocktails auf ihr Haus geworfen. Für vegane Buddhisten zum Beispiel ist es unerträglich, wenn ihre Häuser mit faulenden Fischsoße beschmiert werden. Nachbarn werden angestiftet, sie zu observieren, über sie zu berichten, schlecht über sie zu reden. Ihre Frauen werden bei Reisen mit vagen, fadenscheinigen Sicherheitsgründen aufgehalten und ihre Kinder werden in der Schule von Lehrern und Schülern gemobbt. Also die Staatssicherheit ist bei der Zersetzung hier sehr einfallsreich.
Sie haben gerade von den Schlägertrupps gesprochen. Jemand, der so drangsaliert wurde, so zugerichtet wurde, kann der in ein Krankenhaus gehen und sich behandeln lassen?
Nein. Also die Behandlung wurde verweigert oder er bekommt keine richtige Diagnose. Ja, also die Ärzten verweigern anzugeben, dass er geschlagen ist. Ja. Deshalb hat VETO, unsere Organisation, deswegen ein Ärzteteam gebildet, um verletzte und gefolterte Menschenrechtsverteidiger zu diagnostizieren und ihnen zu helfen, eine adäquate ärztliche Versorgung zu bekommen. In einem Fall benötigte ein religiös Verfolgter 3-mal wöchentlich eine Dialyse und wurde jedes Mal vom Krankenhaus abgewiesen, weil die Staatssicherheit interveniert hatte. In diesem Fall haben wir den Kranken 10 Tage lang notdürftig versorgt, bis wir ihn durch internationale Intervention in die Notambulanz bringen konnten. Bei einigen kranken Gefangenen, also in der Haft, müssen wir monatelang mit ihren Angehörigen arbeiten, die sie monatlich 1-mal im Gefängnis besuchen konnte und dann sie dann befragen konnte nach einem bestimmten Muster, um ein genaues Krankenbild zu erstellen. Erst dann können wir die Krankheit so genau beschreiben, sodass das Gefängnis die Hilfe nicht mehr verweigern können oder den Gefangenen freilassen müssen.
Ich habe in Vietnam viele junge Vietnamesen getroffen, die eine Zeit lang im Ausland waren. Die haben studiert in Australien, in den USA oder auch in Europa. Die kommen mit neuen Ideen zurück. Viele starten ihr eigenes Ding, die machen vielleicht ihr eigenes Unternehmen auf, ein Start-up. Sehen Sie, dass sich etwas ändert in Vietnam? Vielleicht auch vor allem durch die jungen Menschen entsteht so etwas wie eine Zivilgesellschaft?
Ja, es gibt eine kleine Änderung, aber die Zivilgesellschaft in Vietnam ist wegen der Unterdrückung immer noch sehr, sehr schwach. Viele Organisationen werden im Keim erstickt. Für die jungen Vietnamesen, die im Ausland studiert haben, sie können etwas dazu beitragen zum Aufbau einer unabhängigen, freien Zivilgesellschaft. Nur wenn sie unabhängig ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und nicht, wenn sie sich in den Apparatschik eingefügt haben.
Herr Dung, Sie waren lange nicht mehr selbst in Vietnam. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, würden Sie gerne mal wieder zurück nach Vietnam?
Ja, wenn Vietnam die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen zulässt.
Weltspiegel, User-Fragen.
Wir haben unsere User gefragt auf Weltspiegel Facebook. Was wollt ihr wissen von unseren Korrespondenten? Was wollt ihr besprechen zu Vietnam? Und hier kommen eure User-Fragen.
Ist der boomende Tourismus für Vietnam eher Fluch oder Segen?
Ich würde sagen, beides. Natürlich profitieren viele Menschen vom Tourismus, viele leben ganz klar davon. Aber das birgt natürlich auch Gefahren. Es gibt einen unheimlich großen Bauboom und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass dadurch auch der Charme vieler Städte leidet.
Beides. Es gibt auch einen Sextourismus. Es gibt auch für den Tourismus Abholzung, um Golfplätze zu machen. Auf der anderen Seite bringt auch der Tourismus Beschäftigung für viele Leute, die keine andere Möglichkeit haben.
Holger Senzel, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Singapur, der war schon oft in Vietnam unterwegs, gerade wieder. Wir hören mal rein, was er mitgebracht hat.
Das Dröhnen zehntausender Mopeds mischt sich mit dem Rattern der Presslufthämmer. Banken und Hoteltürme wachsen in den Himmel von Ho Chi Minh Stadt. In den Parks zeugen alte Panzer und MiG-Jagdflugzeuge von einem Krieg, der bis heute die Gesellschaft bestimmt. Doch der Kriegsgegner von einst ist heute wichtiger Handelspartner. Levi's Jeans und Nike-Turnschuhe werden in Vietnam produziert. Auf den Märkten hängen Hard Rock Café und Ho Chi Minh T-Shirts einträchtig nebeneinander. Vietnam, so heißt es, habe den Spagat geschafft zwischen kommunistischer Einparteiendiktatur und rasant boomender Wirtschaft. Eine Erfolgsgeschichte, lobte US-Präsident Trump vergangenes Jahr beim asiatisch-pazifischen APEC-Gipfel. Die Bloggerin Pham Thanh Vien hat eine andere Sicht auf ihre Heimat.
Wir wachen jeden Morgen auf und haben Angst. Wir akzeptieren, dass es die Norm ist, geschlagen, verhaftet und misshandelt zu werden, wenn man nicht schweigt zu der Ungerechtigkeit im Lande.
Unsere Flagge ist rot vom Blut des Sieges, heißt es in der Hymne Vietnams. Die kommunistische Partei hat bis heute immer recht und duldet keinen Widerspruch. Schätzungsweise 200 politische Häftlinge sitzen derzeit in Gefängnissen. Amnesty International spricht von Folter, Schlägen, Elektroschocks, Einzelhaft ohne Kontakt zur Außenwelt. Im Pressefreiheitsindex liegt Vietnam auf Platz 174 von 180.
Holger Senzel, Hörfunkkorrespondent für die ARD. Das Vietnam, das man als Tourist bereist, ist das ein anderes als das Vietnam, das Sie als Journalist kennenlernen?
Aber hallo, es ist natürlich ein anderes. Also die Schönheiten Vietnams, die sieht man natürlich auch als Journalist. Gar keine Frage. Aber wenn Sie da mit Themen zu tun haben, irgendwie 50 Jahre Massaker von My Lai, dann ist das natürlich ein anderes Vietnam. Und dann trifft man auch diese Menschen, die immer noch geprägt sind durch den Vietnamkrieg. Also der Vietnamkrieg ist ein ganz großes prägendes Ereignis bis heute. Das ist so, ich sag mal, das geschichtliche Narrativ dieses Landes, das Heldenepos. Wir haben uns verteidigt als kleines Land. Bauern mit Kalaschnikows und Gummisandalen gegen die größte Militärmacht der Welt. Die haben uns nicht in den Griff bekommen. Man sieht also an jeder Ecke die Gedenkstätten für den Vietnamkrieg, die alten sowjetischen Panzer und MiG-Flugzeuge, dann in My Lai, wo dieses Massaker stattfand. Also es gibt eigentlich nichts, wo man nicht daran erinnert wird. Und die Menschen, mit denen Sie dann zu tun haben, wenn Sie Interviews machen über diese Themen beispielsweise, die sind natürlich andere, ja, ich sag mal, als in irgendwelchen Strandbars und Hotels, wo dann eben die gute Laune herrscht und das Tourismusprogramm abläuft.
Der Sozialismus, der ist immer noch im Straßenbild zu sehen, wenn man durch die Straßen von Hanoi geht oder Ho Chi Minh City, dann sieht man überall diese roten Banner, die über
ja,
die Straße...
Ja, Onkel Ho ist immer in unseren Herzen. Ne, und so, ja.
Onkel Ho ist überall mit seinem Bärtchen. Am schönsten finde ich die Plakatwände am Saigon River. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Auf der einen Seite, die zur Stadt gewandt ist, hängt Werbung für Bier und für Coca-Cola. Auf der Rückseite, wenn man in den anderen Stadtteil fährt, auf der gleichen Werbewand sind fett die Arbeiter und Bauern porträtiert im schönsten sozialistischen Design. Wohin marschiert denn dieses Vietnam eigentlich? Richtung Westen, Richtung Kapitalismus oder ist da immer noch ganz viel Sozialismus drin?
Es ist ganz viel Sozialismus. Und zu den Beispielen, die Sie eben genannt haben, wenn Sie auf die Märkte gehen, in Saigon beispielsweise, beziehungsweise Ho Chi Minh City, da hängt dann Onkel Ho auch einträchtig neben dem T-Shirt von dem Hard Rock Café. Also ich glaube, Vietnam versucht so einen Spagat. Auf der einen Seite die Inszenierung als sozialistische Republik, das Heldenepos vom gewonnenen Krieg, aber dann natürlich auch die Annäherung an den ehemaligen Klassenkampf. Also Vietnam ist ja, ich sag mal so ein bisschen der billige Hinterhof der USA. Ich weiß nicht, was für eine Hose Sie gerade tragen. Wenn das eine Levi's Jeans ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die in Vietnam produziert wurde. Oder Nike-Turnschuhe. Also Vietnam ist sozusagen der Billigproduzent auch für die USA. Es gibt ganz enge Wirtschaftskontakte zum ehemaligen Klassenfeind. Insofern finde ich das ganz schwer zu beantworten, in welche Richtung geht es. Es ist Sozialismus, aber einer, der sehr kapitalistisch und marktwirtschaftlich auch funktioniert. Vielleicht trifft es Staatskapitalismus ganz gut.
Wir hören mal rein in ein anderes Hörbeispiel. Da geht es um den in Berlin entführten Geschäftsmann aus Vietnam.
Tren Chuan Tan war nach Deutschland geflohen, hatte dort Asyl beantragt. Am 23. Juli vergangenen Jahres erreichte ein Notruf der Berliner Polizei.
Ich bin nicht so weit von der Siegessäule in Berlin und ich habe Leute gesehen, die entführt wurden.
Die entführt wurden? Und das ist an der Siegessäule?
Der graue Kastenwagen mit dem Gekidnappten, so rekonstruiert die Polizei später aufgrund der Ortungsdaten, fährt direkt zur vietnamesischen Botschaft, parkt dort mehrere Stunden auf dem Gelände. 10 Tage später wird Tren Chuan Tan im vietnamesischen Staatsfernsehen vorgeführt. Ein Sprecher verliest ein angeblich von dem 51-jährigen Ex-Manager verfasstes Geständnis. Es war leichtfertig und unüberlegt von mir, ins Exil zu gehen. In Deutschland wurde mir klar, dass ich zurück musste, um der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Die Bundesregierung bestreitet die freiwillige Rückkehr. Außenamtssprecher Martin Schäfer hält den Vorgang für skandalös.
Wir sind sicher, dass Stellen des vietnamesischen Staates hier Handlungen vorgenommen haben, die nur mit Begriffen des Strafrechts qualifiziert werden können. Menschenraub, Entführung und so etwas.
Zwei vietnamesische Botschaftsangehörige werden ausgewiesen. Das Verhältnis zwischen Berlin und Hanoi verdüstert sich.
Das klingt ja wie eine Räuberpistole, wie aus so einem James-Bond-Film. Warum haben die das eigentlich damals gemacht?
Ich denke mal, es ist eher ein Signal nach innen. Die Partei bzw. die Regierung zeigt, Leute, wenn ihr euch gegen uns stellt, egal wo ihr seid, wir kriegen euch und wir stellen euch vor Gericht. Und das wirkt ja auch. Also es ist ein Blogger verschwunden auch Anfang dieses Jahres. Es passiert also offenbar häufiger. Nur wird es natürlich, wenn es im westlichen Ausland passiert, ist das sehr auffällig. Also die Partei kämpft um ihre Renommee und die Partei kämpft auch gegen Korruption. Also der jetzt verhaftete Geschäftsmann, der auch verurteilt wurde zu lebenslänglich, er ist gerade dem Todesurteil entgangen, den sie aus Berlin entführt haben, der war ja auch angeklagt wegen Korruption. Und das muss man ja auch sehen, dass es auf der einen Seite eine sozialistische Gesellschaft ist, aber auf der anderen Seite eine durch und durch korrupte Gesellschaft. Also es gibt kostenlose Gesundheitsversorgung für jeden, offiziell, aber sie kriegen keinen Arzttermin oder kein Arzt wird sie auch nur angucken, wenn sie nicht erst mal ein paar Scheine über den Tisch wachsen lassen. Wenn die Polizei sie anhält wegen irgendwelcher Verkehrsverstöße, dann kommen sie da ganz leicht raus, indem sie einfach Geldscheine rüberschieben. Es ist eine durch und durch korrupte Regierung, korrupte Gesellschaft. Und dagegen kämpft jetzt diese Regierung an, versucht es zumindest. Und die Botschaft ist, wo immer ihr seid, die ihr euch gegen euch stellt,
wir kriegen euch. Wie geht das weiter? Also auf der einen Seite hört man von immer neuen Rekorden, was die Touristenzahlen anbetrifft. Millionen von Menschen zieht es nach Vietnam. Zugleich wird die eigene Bevölkerung in Schach gehalten, kontrolliert. Wie lange geht das gut?
Oh, da wage ich keine Prognose. Aber ich meine, gucken Sie China an. Das ist ja auch offiziell ein kommunistischer Staat und ein Kapitalismus, der geradezu wild wuchert. Und ich denke mal, in dieser Richtung wird es in Vietnam auch weitergehen. Sie haben ja auch bei allen Differenzen zu China, China als engen Verbündeten. Sie werden für die USA, für den Westen das Billiglohnland sein und produzieren. Und das wird so hinauslaufen, denke ich, auf diese Mischform Staatskapitalismus und Sozialismus, Wachstum ohne Demokratie. Dass es ewig weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, weil sie spüren schon die Unzufriedenheit, wenn sie mit den Leuten reden, wenn sie mal die Chance haben, allein mit Menschen zu reden. Und ich denke, auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Unzufriedenheit sich nicht irgendwann bahnbrechen muss und dass die Regierung entweder Konzessionen machen muss oder sich die Verhältnisse ändern.
Holger Senzel war das, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent über Vietnam. Vielen Dank für die Einschätzung, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie das Glück haben, die Zeit und das Geld auf Reisen zu gehen, dann gehen Sie auf Reisen, gehen Sie nach Asien, gehen Sie nach Vietnam und schauen Sie sich um. Mit offenen Ohren, offenen Augen und seien Sie kritisch. Verlassen Sie die Pfade der Backpacker, schmeißen Sie Ihren Reiseführer weg und auch das ist mein Rat, entdecken Sie Ihr eigenes Vietnam, denn es gibt so viele davon. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Das war der Weltspiegel-Podcast heute mit dem Thema Vietnam, Aufschwung ohne Demokratie. Besuchen Sie uns auf weltspiegel.de für noch mehr Ausland. Das war's vom Weltspiegel für heute. Moderation Philipp Abresch, Redaktion Christiane Justus und Nicole Böhlhoff. Thank you.